Ja, heute zum Gästegottesdienst, natürlich eine evangelistische Botschaft. Und eigentlich egal, ob wir Gäste hier haben oder nicht, für jeden, der Jesus nachfolgt, ist es wichtig, sich mit den Prinzipien der Grundlagen vertraut zu machen, weil jeder von uns hat Kontakt zu Menschen, die Jesus brauchen und noch nicht haben. Und wie kommunizieren wir das dann? Ich habe hier als erstes dieses Bild, ein bekannter Vers, Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Nun besteht das Leben auf dieser Erde aus vielen, unzähligen, vielen Entscheidungen, die das Leben auf dieser Erde betreffen. Eine einzige Entscheidung aber hat eine Bedeutung weit über unser Erdenleben hinaus. Und deswegen nenne ich diese die Entscheidung des Lebens, was auch das Thema dieser Predigt heute ist. Nun gibt es leider auch Menschen, die das Klopfen des Herrn Jesus an der Herzenstür zwar gespürt haben, aber trotzdem nicht geöffnet haben. Und davon handelt ein Zeugnis, das ich jetzt erzählen möchte, von dem preußischen General Georg von Fieban. Der hat gelebt 1840 bis 1915. Und der sagt, ich besuchte vor Jahren einen Fischer, welcher in tiefer Seelennot war. Ach, sagte er, ich bin verloren. Für mich gibt es keine Gnade mehr. Ich habe nicht aufgetan, als der Heiland vor der Tür meines Herzens stand und anklopfte. Nun ist er weitergegangen. Dieser Fischer war schon ein aufrichtiger Mann, hatte aber niemals ernst gemacht mit seiner Bekehrung, als andere sich zum Heiland wandten und Frieden fanden. Nun war er in großer Not und Angst. Immer wieder sagte er, ich habe dem Heiland nicht aufgetan, als er anklopfte, nun ist er weitergegangen. Und ich antwortete ihm, was würden Sie da sagen? Das ist doch nicht der Fall. Wenn Sie jetzt dem Heiland auftun wollten, dann würden Sie ihn finden. Und rausfinden, dass er noch dasteht und wartet, denn noch ist der Tag des Heils. Und mit diesen Worten reichte ich dem Fischer die Hand zum Gehen. Dieser blickte mich nur starr an und sagte kein Wort. Am anderen Tag kam der Mann dann mit freudestrahlendem Gesicht zu mir und sagte, Herr, Sie hatten recht. Als ich die Tür aufmachte, stand er noch da und wartete. Nun habe ich ihn aufgenommen. Er ist jetzt mein Heiland. Und ich bin so glücklich. Dieser Mann ist heute noch ein fröhlicher Christ und geht mit den Kindern Gottes seines Wohnortes den schmalen Weg des Lebens, der zur ewigen Herrlichkeit führt. Soweit das Zeugnis eines Menschen, der gerade noch gerettet wurde. Und dazu noch eine Bibelstelle. Die steht in 1. Petrus 4, 17 und 18. Denn es ist die Zeit da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende haben mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Und auch in meinem Leben, auch ich hatte erst Jahre, nachdem ich das Evangelium bereits verstanden und gehört habe, erst dann die Tür aufgemacht und wurde daher auch gerade soeben gerettet. Erst als ich das Evangelium schon einige Jahre kannte, habe ich endlich von ganzem Herzen gesucht. Und dann, so wie Gott es in der Bibel versprochen hat, hat Jesus sich auch finden lassen. Und aus vielen Zeugnissen weiß ich, dass tatsächlich die Pforte eng und der Weg schmal ist. Die Errettung eines Menschen findet auf der einen Seite gerade soeben statt, aber auf der anderen Seite ist die Errettung jedes einzelnen Menschen ein dermaßen großer Sieg, dass die Engel im Himmel darüber jubeln. Und weil das für Zeit und ewig so grundlegend wichtig ist, sich richtig zu entscheiden, möchte ich heute darüber sprechen, wie der Weg dieser Entscheidung des Lebens aussieht. Und dazu beziehe ich mich auch auf einige XEE-Beispiele. Diejenigen, die damals dabei waren, die werden sich daran erinnern. Aber ich will mich nur auf zwei Punkte konzentrieren. Und zwar einmal, was steht der Beziehung zu Gott im Wege? Dann das Zweite, wie kann die Beziehung zu Gott gelingen? Dann kommen wir also zu Punkt 1. Was steht der Beziehung zu Gott im Wege? Ihr habt euch schon gemeldet. Wollt etwas sagen? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Zu Anfang möchte ich zunächst eine Aussage Jesu zu seinem Auftrag auf dieser Erde stellen. Und zwar hat er gesagt in Johannes 10, Vers 11 oder 10 auch, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und damit meint Jesus nicht etwa eine Änderung der äußeren Lebensumstände, sondern sehr, sehr viel mehr. Nämlich, dass ein neues Leben beginnt. Jesus spricht von einer zusätzlichen Dimension des Lebens. Das ist wie der Unterschied zwischen virtuellen und realen Leben oder wie, wenn man sich verliebt. Und durch Gottes Handeln beginnt ein neues, unsichtbares, aber reich erfülltes Leben in uns, dass Gott auf übernatürliche Weise in uns wirkt. Das ist nichts, was wir uns einreden müssten oder sonst etwas, sondern das ist Tatsache. Und das ist dann ein Leben, für das Gott uns geschaffen hat. Und erfülltes Leben ist ein Leben in einer echten Beziehung mit Jesus Christus, weil Gott uns dazu angelegt hat und dazu geschaffen hat, dass wir das Leben haben. Und in 2. Korinther 5,17 steht deswegen auch, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und jetzt die entscheidende Frage, was hält uns davon ab, die von Jesus angebotene, das erfüllte und reiche Leben zu haben? Und dazu ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in eine Siedlung gezogen und hast dort einen Nachbarn, der mehr als nur unfreundlich zu dir ist. Nicht, dass er frech oder rüpelhaft ist. Man kann sein Verhalten eher damit beschreiben, dass er dich völlig ignoriert und übersieht, du bist Luft für ihn. Und dabei unternimmst du alles, um ein gut nachbarschaftliches Verhältnis herzustellen. Du grüßt ihn, aber er grüßt nie zurück. Du begegnest ihn, aber er schaut weg oder wechselt die Straßenseite sogar. Und einmal hast du ihn sogar zu dir zu Hause eingeladen. Du hast ein richtig schönes Abendessen bereitet. Und was passierte? Er kam noch nicht mal. Alles, was du unternimmst, um ein gutes Verhältnis zu haben, hat kein Erfolg. Aber jetzt kommt's. Eines Tages kannst du dir einen sehr lange gehegten Traum erfüllen. Ein Traum, für den du viele Jahre hart gespart hast. Du kaufst dir einen Ferrari. Und plötzlich ändert sich das Verhalten deines Nachbarn völlig. Er zeigt sich von einer Seite, die du vorher noch nicht mal vermutet hättest. Er grüßt dich ganz freundlich. Er fängt sogar nette Gespräche an. Nur bald darauf steht er vor deiner Wohnungstür und fragt, ob er sich fürs Wochenende nicht mal den Ferrari ausleihen könnte. Dein Nachbar hat dich sonst immer völlig ignoriert, bis du eben dieses Auto hast. Die Frage nun, wie würdest du dich fühlen, wenn er zu dir käme und das Auto von dir haben möchte? Die meisten von uns würden ihn zwar höflich immer noch, aber doch sehr direkt ohne das Auto wegschicken. An diesem Beispiel wird deutlich, wie Gott sich wohl fühlt, wenn wir ihn so ignorieren. Gott möchte eine echte und liebevolle Beziehung mit uns haben. Aber wenn wir nur zu ihm kommen, wenn wir etwas von ihm haben wollen, dann degradieren wir Gott zu unserem Diener. Er, der alles geschaffen hat, alles investiert hat, dass es uns gut geht und wir von Tag zu Tag auf seinem schönen Planeten, immer noch schönen Planeten, leben können. Und ein Nachbar, der nur wegen des Autos käme, würden wir natürlich abblitzen lassen. Niemand möchte schließlich eine Beziehung, die nur deswegen zustande kommt, weil sich unser Gegenüber einen Vorteil davon verspricht, uns aber ansonsten gering schätzt. Eine Beziehung ist ja nur wertvoll, wenn die Beziehung auf gegenseitige Wertschätzung und Liebe beruht. Und das steht auch in der Bibel, 1. Johannes 4,19, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott hat alles getan, dass wir in einer Position sind, wo wir Gott jeden Tag von Herzen danken können und uns ihm zuwenden. Wenn wir also unser ganzes Leben lang Gott ignorieren, warum sollte er uns dann einmal bei sich aufnehmen, wenn wir ihn bitten, uns zu ihm zu lassen? Schließlich haben wir ihm ja deswegen die kalte Schulter gezeigt, weil wir unser Leben selbst bestimmen wollen. Und das taten wir, obwohl wir wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Gott selbst hat uns mit der Sehnsucht nach ihm geschaffen. Die wohnt in jedem Menschen drin. Und wenn wir die Schöpfung anschauen und alles, was Gott getan hat und jeden Tag neu tut, dann bleibt nur noch die Erkenntnis, es gibt einen lebendigen Gott, der uns liebt. Römer 1,21 steht, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und das ist eine Situation, in der nicht nur einzelne Menschen sind, in dem jeder Mensch auf dieser Erde ist. Wir alle sind ohne Ausnahme auf diesem verkehrten Wege der Abwendung von Gott und kommen aus eigener Kraft, und das möchte ich ganz klar sagen, wir kommen aus eigener Kraft nicht auf den richtigen Weg. Römer 3,23 sagt das auch ganz klar. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Resultat ist, Gott zu ignorieren, hat viel, viel ernstere Konsequenzen, als nur ein Auto nicht verliehen zu bekommen. Das verhindert, dass wir ein erfülltes Leben mit Jesus haben können. Jetzt aber zu dem nächsten Punkt, wie die Beziehung zu Gott gelingen kann. Darauf kommt es ja schließlich an. Was nützt uns das, festzustellen, dass wir verloren sind und keinen Ausweg haben? Wir werden also sehen, dass wir aus eigener Kraft nicht auf den richtigen Weg kommen. Und so wie sich niemand an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, können wir uns auch nicht selbst befreien. Völlig unmöglich. Die entscheidende Frage ist zunächst, wie Gott auf die reagiert, die ihn so ignorieren. Und dazu ein Beispiel, und zwar die Geschichte eines Heerführers, so ungefähr um 1700 herum, als Russland in der Endphase der Eroberung von Sibirien gewesen ist. Bei der damaligen Kriegsführung sind die Soldaten samt ihren Familien zu Felde gezogen. Die Angehörigen übernahmen dabei die Versorgung der Truppe samt der Pflege von Verwundeten. Nun sind aber während eines außergewöhnlich langen Winters die Lebensmittel dramatisch knapp geworden. Die mussten streng rationiert werden, um das Überleben der Truppe zu gewährleisten. Und zu allem Überfluss aber gab es noch ein weiteres, viel schlimmeres Problem. Es wurden regelmäßig Lebensmittel gestohlen. Und jetzt war das energische Eingreifen des Heerführers von entscheidender Wichtigkeit. Er wusste, wenn er jetzt nicht hart durchgriff, bricht die Disziplin des Heeres rapide zusammen und kaum jemand wird überleben. Und daher befahl er unverzüglich, den Lebensmitteldieb zu greifen und mit 50 Peitschenhieben hart zu bestrafen. Bereits am nächsten Morgen erstattete der Stabsoffizier Meldung. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben den Dieb gefasst. Die schlechte Nachricht, es ist Ihre Mutter. Ganz erschüttert saß der Heerführer da. Er wusste, dass seine geliebte alte Mutter die 50 Peitschenhiebe nicht überleben würde. Die Zeit der Bestrafung kam aber bald. Alles war versammelt. Der Soldat, der die Bestrafung durchzuführen hatte, machte sich mit der Peitsche bereit und allen stockte der Atem. Der Heerführer trat nämlich selbst in die Mitte, zog sein Hemd aus und ließ sich stellvertretend für seine Mutter aus Liebe zu ihr auspeitschen. Diese Geschichte zeigt uns zwei ganz wichtige Eigenschaften Gottes. Gott liebt nicht nur, er ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. 1. Johannes 4,8 steht das auch ganz deutlich. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott liebt alle Menschen, egal wer sie sind, wo sie sind oder was sie getan haben. Und so wie der Heerführer seine Mutter nicht bestrafen wollte, möchte Gott uns auch nicht bestrafen. Gott ist aber auch vollkommen gerecht. Wie der Heerführer wird und muss er Schuld bestrafen. Das hat er in seinem Wort auch ganz klar gesagt. 2. Mose 34, 7b. Ganz zu Anfang der Bibel steht das schon drin, wiederholt sich aber wieder. Da heißt es, vor welchem niemand unschuldig ist, der die Missetat der Väter heimsucht auf Kind und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Es wird kein bisschen Schuld unbestraft übrig bleiben zum Schluss. Damit sind wir alle ohne Ausnahme gemeint. Wir alle haben Gott ignoriert oder Fehler gemacht. Die Strafe der Sünde ist der Tod und weil wir nichts tun können, um unser Fehlverhalten ungeschehen zu machen. Und darum steht auch in der Bibel dieser weithin bekannte Vers. Römer 6,23a, denn der Sünde Sold ist Tod. Und damit ist nicht etwa der normale Tod auf dieser Erde gemeint, den wir alle erleiden werden, sondern der, was die Bibel den zweiten Tod nennt. Die Bibel meint damit eine ewige und völlige Trennung von Gott und bezeichnet den Ort, an den wir da hinkommen würden, die Hölle. Ein Spötter hat mir mal in einem Gespräch gesagt, ich möchte gar nicht in den Himmel. sondern in die Hölle, um mit meinen Freunden Spaß zu haben. Welch ein schrecklicher Irrtum. Denn sollte er dort enden, dann wird es ein ewiger Horror sein. Die feurige Hölle wird als unvorstellbar schrecklich beschrieben. Es gibt keine Fürsorge Gottes da mehr, weil Gott da gar nicht ist, sondern nur noch eine nimmer endende Hoffnungslosigkeit, Hass, Verzweiflung und Schmerz. In diesem Erdenleben sind wir zwar durch die Sünde von Gott getrennt, genießen aber trotzdem noch sehr viel von der Fürsorge eines lebensspendenden Gottes, Tag für Tag. In Matthäus 5,45b steht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, wenn Gott jeden Tag für Böse und Gute gleichermaßen sorgt, dann kann leicht das Verständnis aufkommen, na, alles so ganz so schlimm wird das ja alles nicht werden. Ist aber nicht so. Gott hat das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Er gibt seiner Schöpfung Leben und Gedeihen und hat uns so auch Regeln gegeben, an die wir uns zu halten haben. Als Schöpfer des Universums und von allem hat er die Position, auch die Spielregeln in seinem Universum zu bestimmen. Wir müssen uns ja auch in unserer menschlichen Gesellschaft an Regeln halten. Tun wir das nicht, werden wir bestraft. Das ist jedem klar. Zum Beispiel Verkehrsregeln. Hat jeder sicher schon mal Bekanntschaft mitgemacht. Und genauso wird jeder von uns eines Tages vor Gott stehen und sich verantworten müssen. Aber Gott sei Dank, denn wie der Heerführer hat Gott einen wunderbaren Weg gefunden, um die Spannung zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe zu lösen. Gott sandte Jesus Christus, der an unserer Stelle am Kreuz auf Golgatha den vollen Preis für unsere Sünde bezahlt hat. Und jeder, der will, kann dieses Opfer Jesu in Anspruch nehmen. Gott wirbt um uns Menschen und hat alles getan, um unsere Sünden zu tilgen, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Das möchte er haben mit jedem einzelnen Menschen, weil er jeden einzelnen Menschen liebt. Wir sind zahlungsunfähig, können unsere Sünde nicht bezahlen. Jesus war zur Zahlung fähig und hat den bittersten Preis bezahlt, der möglich war. In Hesekiel 33,11 steht, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinem Wege und lebe. Wendet euch ab von eurem bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und das gilt uns, das gilt jedem Menschen, diese Aussage der Bibel. Nur für einen Menschen, der dieses Angebot ausschlägt, gibt es nur noch die Verurteilung im Gericht. Die Sünde liegt auf ihm, bleibt auf ihm, weil er nichts hat, um für seine Sünde zu zahlen. Es gibt nur einen von zwei Plätzen für unsere Sünde. Wir haben die Wahl. Entweder die Sünde liegt auf dir oder die Sünde liegt auf Jesus. Wenn du zu Lebzeiten das Opfer Christi nicht angenommen hast, wenn du ihm nicht als deinem Erlöser vertraust, wenn er keine Autorität über dein Leben hat, dann gibt es da nichts, aber auch gar nichts, was dich am Gerichtstage Gottes retten könnte. Du wirst zwar eine faire Chance bekommen, deine Werke zu präsentieren, allerdings nur, um zu erkennen, dass Gott schon immer Recht in seinem Urteil über uns gehabt hat. Denn es gibt keinen Menschen, der das Gesetz nach Gottes Maßstab zu 100% halten kann. In Jakobus 2,10 steht, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebote fehlt, der ist es in allem schuldig geworden. Es geht ja um Gottes Maßstab. Da brauchen wir gar nicht erst anzufangen, unseren eigenen Maßstab anzulegen und auch noch die Sünde in schlimm und nicht so schlimm einzuteilen. Eine einzige Übertretung, schlimm oder nicht schlimm, reicht. Und genauso reicht es auch, wenn wir von einer Kette auch nur ein einziges gebrochenes Glied haben, einer Kette, an der ich hänge, dann wird die nach unten weggehen. Jeder Mensch kann zu Jesus kommen, um neues Leben mit ihm zu beginnen und volle Vergebung für alle Sünden empfangen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Weil Jesus am Kreuz auf Golgatha sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Gestorben ist, auferstanden ist und lebt. Und wer dieses Evangelium nicht annimmt, der ist bereits tot in Sünden und Übertretungen. Johannes 3, 17 und 18 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Frage nun, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Haben wir eben gelesen. An Jesus glauben, das heißt, ihn Herr über unser Leben sein zu lassen. Andere Frage, was müssen wir tun, um verloren zu gehen? Überhaupt nichts, gar nichts. Wir sind's bereits. Jeder Mensch auf dieser Erde ist von Natur aus verloren. Und deswegen hat Gott Jesus geschickt, dass wir uns ihm zuwenden, solange wir Zeit dazu haben. Jedes Mal, wenn das Evangelium verkündet wird, dann geschehen zwei Dinge mit unvorstellbar großer Tragweite. Das erste ist, die Menschen nehmen die Botschaft an und sind nun zum zweiten Mal geboren. In dieser zweiten Geburt empfangen sie neues Leben, das ewig währt. Und da gibt es auch ein Kennzeichen für, woran wir das erkennen können, nämlich, Jesus hat die Führung des Lebens übernommen und bezahlte alle Sünden und alle Übertretungen. Und das andere Gewaltige, was passieren kann, ist, die Menschen lehnen die Botschaft ab und bleiben tot in Sünden und Übertretungen. Auch wieder ein Kennzeichen. Das Kennzeichen ist, sie wollen die Führung ihres Lebens selbst bestimmen. Ihr Leben wollen sie behalten, werden es aber verlieren. Weil sie sich geweigert haben, zu Gott zu sagen, dein Wille geschehe, wird Gott zu diesen Menschen einmal im Gericht sagen müssen, dein Wille geschehe. Ihr habt bei der Entscheidung des Lebens die falsche Wahl getroffen. Johannes 3, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Da gibt es eine ganz einfache Gleichung. Wer zweimal geboren ist, also wer neues Leben während dieser Erdenzeit empfangen hat, der muss zwar auch einmal sterben, wie jeder Mensch auf dieser Erde einmal sterben wird, aber das ewige Leben, das hier schon angefangen hat, geht in der Ewigkeit weiter. Der Tod auf dieser Erde findet zwar statt, aber er lebt dann ewig bei Gott. Wer nur einmal geboren hat, also kein zweites Leben empfangen hat, muss zweimal sterben. einmal den Tod auf dieser Erde und das andere, was ich vorhin als zweiten Tod bezeichnet habe, die ewige Verdammnis. Kommen wir jetzt zum Schluss. Wir Menschen sind nicht nur schuldig, sondern auch noch, so wie die Mutter des Heerführers, völlig zahlungsunfähig. Wir können überhaupt nichts tun, um unseren Schaden wieder gut zu machen. Selbst alle Schätze dieser Welt würden nicht ausreichen, um uns freizukaufen. Aber Gott sei Dank, genau hier setzt die Liebe Gottes durch Jesus Christus ein, der nicht möchte, und das ist jetzt wichtig, der nicht möchte, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Gott wartet in Geduld auf die Entscheidung des Lebens. In großer Geduld, aber nicht ewig. Möchte doch niemand die Gelegenheit zur Entscheidung ungenutzt verstreichen lassen. Jetzt noch die Bibelstelle dazu, 2. Petrus 3,9b. Er, also Gott, hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre.